Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Text aus Bob Dylans Song Maggie's Farm.
Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants you to be just like them.
Also gut, ich gebe mein Bestes zu sein, wie ich bin, aber alle wollen, dass du genauso bist wie sie.
Michel Friedmann, das ist ein Zitat von Bob Dylan aus dem Song Maggie's Farm. Bob Dylan, der ja bekannt ist für den Wandel seiner Identität ist auch das Thema unserer Sendung. Identität ist die Herausforderung auch der Gegenwart, wenn wir über Europa, über die Moderne, aber auch über andere Welten sprechen. Viele Menschen kommen, gehen, viele Menschen diskutieren die Themen ausgehend von Identitäten. Was ist für Sie Identität?
Die Übersetzung von Identität ist sich selbst gleich sein. Was für ein wunderbares Ziel, aber wahrscheinlich von einem Menschen kaum erreichbar. Es gibt nicht die Identität, sondern es ist ein Plural, viele Identitäten. Wir sind männlich oder weiblich, wir sind religiös oder nicht, wir sind homosexuell, heterosexuell oder anders wie sexuell orientiert. Wir sind kulturell geprägt von der Umwelt, aus der wir kommen. Wir sind in eine Religion eingebunden oder auch nicht. Und diese vielen Identitäten, die alle auch damit zu tun haben, dass wir die Eindrücke sowohl von der Welt als auch von Menschen, die uns beeinflussen von Kindheit an, in uns tragen, die bilden das, was wir Identität nennen. Und die Herausforderung meines Lebens und ich denke eines jeden Menschen ist, zu arbeiten an dem Thema, wie viel Fremdbestimmung steckt in meinen Identitäten und wie arbeite ich selbstbestimmt daran, um, wie das Wort eben sagt, sich so nah wie möglich sich selbst gleich werden zu können.
Und Sie sprechen es an, es hat was sehr Dialektisches. Dieser Diamant, Identität, der geschliffen wird, wird der jetzt mehr von anderen geschliffen oder schleift man den selbst und wo beginnt die Eigenverantwortung, die Mündigkeit? Am Schluss möchte ich auf ein Zitat von Thomas Berger verweisen. Wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, wem wir begegnen. Ist es also eine Glückssache, wer wir werden?
Es ist richtig, dass die Menschen, auf die wir treffen, und es beginnt mit unseren Eltern, mit den Lehrern und Lehrerinnen, mit den ersten Erwachsenen, einen außerordentlichen starken Einfluss auf unsere Identität haben. Vor allen Dingen auf das Unbewusste, das Nicht-Erinnerbare, das in irgendeinem Hinterstübchen unseres Gehirns schlummerndes und doch so aktives. Der französische Philosoph Rimbaud sagt dazu, ich zitiere, ich ist ein anderer. Und mit diesem Zitat sieht man, wie hilflos dieses Ich, also diese Identität, eigentlich gerade glaubt, man sei auf der Spur und schon ist man von dieser Spur wieder weg. Eine zweite Bemerkung. Identitäten sind nicht statisches, sondern dynamisches. Wenn wir in diese Welt gehen mit den Erlebnissen, die wir haben, auch die eigenen Erlebnisse, die wir haben, aber auch dann immer wieder die Menschen, die wir treffen, die Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind, den Nachrichten und den Realitäten, in denen wir leben, das alles verändert und beschreibt das, was wir Identität nennen. Hermann Hesse schreibt, in Wirklichkeit aber ist kein Ich, auch nicht das Naivste einer Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von Formen, Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten. Ich glaube, Hermann Hesse trifft den Punkt, es ist diffus, es ist diverse, es ist nie richtig greifbar und doch, all das zusammen ergibt unsere Identitäten. Und vielleicht sollte man ganz kurz nochmal in dem Zusammenhang auch Max Frisch zitieren, der schreibt in »Mein Name sei Gantenbein«, Zitat, »Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.« Und die Ebene ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Wir konstruieren. Unser Gehirn konstruiert permanent unsere Identitäten, unser Ich, das, was unser Gehirn aushält. Und das Gehirn hat eine Aufgabe, erstens uns zum Überleben zu helfen und zweitens dabei so viel wie möglich Glückszustände hervorzurufen. Und deswegen täuscht und trickst uns unser Gehirn nicht nur, aber auch bei der Frage der Identitäten aus.
Nach all dem, was Sie gesagt haben, das Ganze ist fragil, die Identität und ihre Definition ist bei jedem Leben im Wandel. Das Ganze ist etwas, was wir nicht ganz klar definieren können. Wenn wir das jetzt dem Identitätsdiskurs gegenüberstellen, der ja immer wieder auflagert in der politischen, der gesellschaftspolitischen Debatte, wo man ja immer wieder Leuten und Menschen oder Gruppen gegenübersteht, die ganz klar Identitäten in die Waagschale werfen und genau wissen, wovon sie sprechen. Wie konfrontieren wir diesen Diskurs mit dieser fragilen Art der Identitätsdefinition?
Sie sprechen gerade den Unterschied zwischen der Diskussion über die individuellen Identitäten an und der kollektiven Identitäten. Die ersten kollektiven Identitäten, die wir lernen, das ist ja Familie, dann irgendein Verein, die Gruppe, mit der wir privat zusammen sind. Dann gibt es konstruierte Identitäten wie die Nation, der Staat, die Gemeinschaft. Und auch Religionen sind ja nichts anderes als eine konstruierte Identität, die Individuen eine kollektive Identität überstülpen. Und in der Tat, die Sache wird schon sehr komplex und schwierig, wenn es ein Individuum ist, das sich mit seinen individuellen Identitäten auseinandersetzen muss. Nun stellen wir das aber uns gleichzeitig vor in der Multiplikation 100.000, Millionen. Erstens wird es abstrakter. Wir können es nicht mehr reindividualisieren. Das bedeutet, dass bei diesem Thema Identitäten sehr schnell Stereotypisierungen stattfinden können. Der Missbrauch von Identität als Waffe. Und wir kennen das bei der kollektiven Beschreibung von Identitäten, wie schnell Rassismus, Judenhass und aber auch nationale rassistische Elemente eine Rolle spielen. Hier gilt es, sehr vorsichtig zu sein, sehr genau hinzuhören, weil Konstruktionen immer auch das Ergebnis von Macht sind. Und natürlich die Menschen, die innerhalb dieser Konstruktionen als jeweilige Peer Group agieren und von kollektiven Identitäten ausgehen, die in der Regel, wenn es die eigene Gruppe ist, positiv ist und wenn es die andere Gruppe ist, eher negativ besetzt ist, haben wir die klassische menschliche Tragödie, die es seit der Existenz des Menschen gibt, dass sich deswegen Gruppen gegeneinander positionieren und damit Hass, Gewalt, Konfrontation und Krieg zum Alltag werden lässt.
Aber diese definierten Gruppen, diese Gruppen, die eine Identität sozusagen in die Diskussion werfen, die werden ja immer stärker, es wird alles fragmentierter. Das heißt, wir müssen in diesem Diskurs der Identitäten ja einen Weg finden, miteinander, zueinander und übereinander zu sprechen, ohne dass es jeweils eskaliert.
Die wichtigste Aufgabe bei Identitäten ist die Reflexion, aber auch die Selbstreflexion, dass sich immer in Frage stellen. Hinter der Identität steckt eigentlich die Suche des Menschen. Wer bin ich? Und diese Suche hört ja nicht auf. Und am schlimmsten oder am gefährlichsten, am problematischsten ist es jedenfalls, wenn Menschen auf diese Frage eine Antwort haben und mit einem Ausrufezeichen diese Antwort vor sich hintragen, weil sie damit das Wichtigste, was uns Sprache anbietet, nämlich das Fragezeichen, damit in den Safe werfen. Wer bin ich, ist eine Frage, die man bis zum Ende des Lebens immer wieder aufrufen muss, weil in der Frage der Identitätsveränderung ja auch die generationelle Veränderung eine Rolle spielt, aber auch die Umwelt spielt eine Rolle. Und natürlich ist die Welt, in der wir sind, in 10 Jahren nicht mehr dieselbe, wie wir heute uns erfahren und andere erfahren. Also die kritische Überprüfung, die selbstkritische Überprüfung ist außerordentlich wesentlich. Und man kann das schon bei Vorurteilen sehr gut aufarbeiten. Kein Mensch hat keine Vorurteile. Jeder Mensch hat Vorurteile. Die Herausforderung besteht allerdings darin, diese Vorurteile nicht sich in sich selbst zementieren zu lassen, sondern sie in Frage zu stellen. Wie tut man das? weil man letztendlich gezwungen ist, seine eigenen Vorstellungen zu spiegeln und die Vorurteile, die man formuliert, die Spiegelung eines selbst ist und nicht einmal des anderen, den man mit Vorurteilen betrachtet, ist die Herausforderung, die ewig ununterbrochene Arbeit an seiner eigenen Identitätsvorstellungen. Hochkompliziert, hochanstrengend, ich weiß, vielen Menschen geht das furchtbar auf die Nerven, viele würden sich gerne auch mal ausruhen, aber das Ausruhen ist immer eine Gefahr für die anderen, aber auch für sich selbst.
Was Sie sagen, klingt vernünftig, die Argumentation ist vernünftig, doch nicht alle denken so. Gerade in der Debatte um Kulturen, um Identitäten, auch um Migration spielen Emotionen, spielt oft auch Religion eine Rolle und auf einmal sind wir fremdgesteuert. Wie soll so eine Debatte vernünftig geführt werden, wenn nicht alle vernünftig sein wollen?
Ich will noch einmal zurückkommen auf die Frage der Identitätsstärke. Ich glaube, dass Menschen, die in ihren Identitäten als Kindern zugelassen wurden, die in einer Erziehung von Respekt und Liebe aufwachsen, das entwickeln, was ich Identitätsstärke nenne. Und identitätsstarke Menschen haben erstens weniger Angst vor anderen, auch starken Menschen. Und was sind denn letztendlich starke Menschen, wenn ich den Begriff dekonstruieren möchte? Das sind Menschen, die in ihrer Vielfalt, die sie selbst tragen, keine Angst vor ihrer Vielfalt haben, die übrigens auch die Widersprüche ihrer Teilidentitäten aushalten, ja teilweise sogar als bereichernd empfinden und deswegen die Vielfalt der Welt, wie sie ist, nicht als eine Bedrohung empfinden. Ich jedenfalls hatte in meinem Leben noch nie Angst vor der Vielfalt der Menschen, sondern vor ihrer Einfalt. Und deswegen ist es außerordentlich wichtig, Identitätsstärken anzubieten. Das geht auch noch im Erwachsenenalter, weil damit letztendlich das Thema von Autonomie, von Souveränität, von Emanzipation diskutiert wird. Identitäten heißt auch, zu sich selbst stehen zu können. Und das wiederum ist eine wunderbare Voraussetzung, um eine autonome Beziehung zu sich und in die Welt zu bringen. Und ja, Sie haben recht, natürlich versucht Macht, politische Macht, religiöse Macht, ökonomische Macht an den Identitätsschwächen, an den Irritationen, an den Ängsten von Menschen sich heranzumachen, sie auszunutzen und damit ihre Machtinteressen zu erfüllen. Die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist, dass wir uns gegenseitig stärken. Und so kommt eine Solidargemeinschaft auch mit der Identitätsbeschreibung. Wir kommen zusammen, weil wir als Einzelne zu schwach sind, aber gemeinsam stärker werden, um uns gegen diese Art von Hass und Ausgrenzung zu wehren, um dem Nationalismus eine positive Antwort entgegenzusetzen, um uns damit zu stärken. Das ist eine der Möglichkeiten, die kollektive Identitäten uns anbieten und in dem Fall konstruktiv sind. Aber auch da wieder vorsichtig, sich nicht in dieser Gruppe wieder ausruhen und sagen, das ist jetzt die Identität, die ich für mein Leben gefunden habe, sondern auch die ist dynamisch, auch die muss hinterfragt werden. Aber ich glaube, dass es eine Antwort auf den Hass geben kann und dass die meisten Menschen auf der Suche, wer bin ich, eigentlich zum Ergebnis kommen wollen, alles in allem und bei allen Widersprüchen, ich versuche ein anständiger Mensch zu sein.
Das klingt auch anstrengend. Die eigene Identität stärken heißt also auch die andere Identität stärken und zulassen. Sie haben vorher Rimbaud zitiert, ich bin, das ist ein anderer. Wer sind Sie denn, Michel Friedmann?
Also wenn ich das wüsste, wäre ich einen Schritt weiter. Ich bin das Viele und genau das Gegenteil. Das Gegenteil wird gerade das, was ich bin. Und schon melden sich andere Teile in mir. Was ich gelernt habe in meinem Leben jedenfalls, ist die Projektionsfläche, wie andere mich sehen, nicht in den Mittelpunkt meiner Identitätssuche zu stellen. Ich erlebe mich als vielschichtig, als widersprüchlich, als ein Mensch, der fehlerhaft ist, der aber versucht, daran zu arbeiten. Ich bin in diese Welt gekommen und hatte eine Kernidentität, das war die jüdische, Meine Eltern haben den Holocaust überlebt, weil sie auf Schindlers Liste waren. Alle anderen sind umgebracht worden. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Was für ein Identitätsspannungsfeld. Ein jüdisches Kind von Eltern, die den Holocaust überlebt haben, in den 60er, 70er Jahren, wo Deutschland aus Mittätern, Mitläufern und Hardcore-Nazis zusammengebaut war. Ein Identitätskonflikt, der fast für ein Kind sowieso unlösbar ist. Ich bin ein neugieriger Mensch, das macht Identität schwierig. Andererseits ist es ein großes Glück. Also wenn Sie so wollen, sollte ich Ihnen am Sterbebett eine Antwort geben können, schütteln Sie mich nochmal und sagen, dass meine Sehnsucht war, nie diese Frage endgültig beantworten zu können.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.